willkommen zu einer neuen Folge von
News. Es ist der 26. Januar 2012.
Viel Spaß!
Ich darf wieder alle recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Parrot FM News. Heute ist der 26. Januar 2012. Die Mitmoderatoren heute sind Döni Simone. Hallo Döni.
Hallo Rico und hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Wie geht es dir heute?
Ich muss lernen, weil nächste Woche Prüfungen, aber geht schon.
Oh, du Armer. Dann haben wir auch noch Michael Greger hier. Hallo Michael.
Hallo zusammen.
Wie ist dein Befinden?
Naja, man schlägt sich so durch, aber es ist nicht Ort und Zeit, um sich zu beklagen.
Oh.
Wir könnten eine Selbsthilfegruppe gründen. Moment, sind wir das nicht?
Anonym? Nee, das sind wir nicht.
Aber Selbsthilfe?
Du meinst sowas wie eine transparente Selbsthilfegruppe?
Genau. Kurz parrot.fm.
Okay. Als Gastmoderator haben wir heute Simon Rupf. Hallo Simon.
Hallo Rico.
Wie geht es dir?
Gut.
Dann kommen wir zu unseren ersten Themen. Neuwahlen des Vorstandes. Da wird sich ja einiges tun an der nächsten PV. Und wir haben hier auch einige Kandidaten, die bisher respektive auch neu dabei sein werden. Einerseits begrüße ich recht herzlich Pascal Glor. Hallo Pascal.
Hallo.
Dann haben wir Cassandra Ruppen, auch bisher. Hallo Cassandra.
Hallo.
Und als Fachspezialistin aus der AG Star, Moira Brüllisauer. Doch zuerst zu Michael. Michael, was gibt es Neues zum Thema Vorstandswahlen?
Es gibt einige Änderungen jetzt an der kommenden ordentlichen Piratenversammlung. Wir haben die Erfahrungen in den letzten ein, zwei Jahren gemacht, dass unsere Organisation mit dem Wachsen der Mitglieder, mit den zunehmenden Aufgaben, die wir zu erfüllen haben, nicht mehr nachkommt. Die Vorstände, die bestehenden Vorstände können davon ein Liedchen singen, wie sie hoffnungslos überlastet sind.
Wir sind hoffnungslos überlastet.
Ungefähr so. Und da kam eben die Idee, man müsse etwas unternehmen, organisatorisch etwas umbauen. Und da gab es dann Brainstorming, verschiedene Ideen. Und dann hat sich die Arbeitsgruppe STAR, Statutenrevision, zusammengesetzt und hat Vorschläge gemacht. Und diese Vorschläge werden jetzt in der PV unterbreitet. Und da wir natürlich froh sind über Menschen, die uns aus erster Hand informieren, haben wir Moira Brüllisauer eingeladen, damit sie uns etwas darüber erzählt. Und ich möchte gleich Moira fragen, was hat es eigentlich auf Seite der STAR auf sich? Was habt ihr da alles angestellt?
Also wir haben eigentlich ziemlich viel angestellt und wir haben alles Mögliche und Unmögliche diskutiert. Und so ein kleiner verschwörerischer Zirkel und ganz, 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 ganz böse. Nee, Spaß beiseite. Bezüglich der Vorstand haben wir eigentlich schon von Anfang an, schon bevor wir die Arbeitsstar eigentlich aufgebaut haben, gewusst, der muss vergrößert werden. Die Romandie, beziehungsweise die lateinische Sprache, wir uns dann besser berücksichtigt werden in der Piratenpartei Schweiz. Sie waren bis jetzt meistens untervertreten. Zuerst gab es ein Modell mit 7 Vorständen, das wurde aber dann zugunsten eines gesplitteten Vorstandes wieder verworfen in der letzten Sitzung, wurde eigentlich einstimmig abgelehnt und das Split-Modell übernommen. Dieses kann ich so kurz erläutern. Es wird in Zukunft den Vorstand geben und der besteht aus Präsidium, mit so Präsidenten und so komischen Leuten, die Geschäftsleitung mit so Geschäftsleiter, Aktuar und so anderen Admin-Posten.
Was ist eigentlich der Sinn dieses Splittings? Also warum den Vorstand aufteilen?
Das hat einen ganz einfachen und praktischen Grund, dass diejenigen Leute, die gerne an Strategie und Politik und so arbeiten und gerne in den Medien rumtanzen, die können sich ins Präsidium melden lassen, können da in Ruhe ihre Arbeit machen. Eine sehr wichtige Arbeit, vor allem für die politische Verwirklichung der Partei, aber keine Partei kann ohne administrative Arbeiten und Aufgaben funktionieren. Deswegen gibt es die Geschäftsleitung für unsere kleinen Organerds. Das sind die, die dann so gerne direkt die ganzen administrativen Sachen machen. Sei das die Buchhaltung, die Mitgliederverwaltung, P-Vote-Abstimmungen verwalten, Arbeitsgruppen koordinieren, mit den Sektionen reden oder auch nur diese für Deutschen mal leiten. Das wird dann der Geschäftsleiter sein.
Und wie verhindert ihr, dass es irgendwie Streit oder Meinungsverschiedenheiten gibt, damit sich diese Teilorgane nicht gegenseitig blockieren?
Die Gefahr einer Blockade kann am Anfang bestehen. Das wir wissen, haben natürlich auch nicht einen 100% Erfahrungswert. Das war auch ein Diskussionspunkt, der wurde aber dann so gelöst, dass eigentlich jedes Organ in seinen Aufgabenbereichen so weit autonom handeln kann, bis das andere Organ findet, hey, aber das geht denn also gar nicht. Und dann sagt Veto. Und dann müssen sich alle 10 Leute zusammenfinden, also einfach der Vorstand, hat einen Absent, ist ein Absent, und dann zusammen die Sache diskutieren und einen Entscheid fällen. Und auch wieder das Mehrheitsprinzip gilt. Und das kann sowohl der Vorstand, also das Präsidium gegenüber der Geschäftsleitung, wie auch umgekehrt das Veto einlegen. Und dann müssen wir einfach von der Vorstandssitzung in unnützliche Frist machen und das Zeugs bereinigen. Aber ich denke, in den meisten Punkten kann eigentlich jeder in seinen Aufgaben arbeiten. Und das sollte meistens eigentlich auch gut laufen. Also wir haben jetzt nicht Angst, dass die sich da blockieren und in den nächsten 2 Jahren die Partei nicht läuft.
Das ist gut zu hören. Es gibt ja noch weitere Organe der Piratenpartei, die jetzt mit dieser Revision gestärkt werden. Also ich denke da an die GPK, an die Geschäftsprüfungskommission. Soviel ich höre, gibt es auch in Zukunft einen, wie nennt man das, ein Gericht, etwas in der Art. Dann gibt es auch noch so eine Statutenrevisionskommission. Was sind da die Überlegungen, diese Organe zu stärken?
Die GPK, die wird vergrößert, aber dagegen werden dann die Abstimmungsbeauftragten abgeschafft. Also die werden einfach der GPK einverleibt, weil das waren jetzt so kleine Pöstchen, die nicht wirklich eine große Aufgabe waren, sondern einfach ein bisschen Abstimmung starten oder sowas. Das wird mit der GPK vereinheitlicht und zusammengefügt werden 5 Personen sein in Zukunft statt 2 in der GPK und irgendwie 6 Abstimmungsbeauftragte oder 4. Das heißt, wir brauchen da ein wenig etwas weniger Personal, weil wir schaffen ja auch genügend andere administrativen Posten noch zusätzlich, sei es das Schiedsgericht, das ist in unseren Augen eine absolute Notwendigkeit. Ich nehme jetzt nur einen Punkt, um es kurz zu halten. Thema Ausschlüsse. Bis jetzt müsste die Piratenversammlung oder hat sie auch schon über Ausschlüsse befunden. Das kann gut laufen, wenn der Vorstand das gut vorbereitet, dann wird das nicht so ein riesen Tamtam, kann aber auch in einer vollständigen Inquisition und Hexenjagd enden und das ist nicht unbedingt mit den Themen von Privatsphäre, Grundrechtsschutz der Piratenpartei zu vereinen. Und das möchte man, dass da ein Gremium dafür zuständig ist in Zukunft, was dann auch wieder von Vorständen und so angerufen werden kann, die dann in kleineren Kreisen darüber befinden können. Und die teilen am Ende eigentlich dann mit, ja, das ist ausgeschlossen und nicht. Die sind aber auch für vieles anderes zuständig.
Interessanter Punkt. Also ich habe mir das noch nie überlegt. Das eigentlich stimmt, das ist vollkommen richtig. Der Ausschluss ist datenschutzmäßig höchst problematisch.
Das ist eines der großen Für-Argumente für die Schiedsgericht. Das hat auch noch andere Sachen. Was denn das rechtlich und alles bedeutet? Ich denke, das macht dann Sinn, wenn man auch die Kandidaten fürs Schiedsgericht interviewt. Ich komme dann auch gerne nochmal, um das zu erklären. Dann ist noch das dritte Steckenpferdchen, das ist die Antragskommission.
Böse Zungen sprechen vom Wächterrat.
Die Antragskommission, ich sage jetzt mal, in puncto PV hat sie keine absolute Macht. Also sie kann nicht irgendwie sagen, dieser Antrag darf nicht traktandiert werden. Die Antragskommission soll eigentlich eine Qualitätssteigerung bringen. Also dass sie den Antragstellern beratend zur Seite steht. Das ist ihre Hauptaufgabe, die Sachen anzuschauen und sagen, hey, schau mal, das könntest du vielleicht so besser formulieren oder diese Punkte sind vielleicht nicht schlüssig ineinander. Schau dir doch das nochmal an. Also sie wird sich sehr eingehend mit den ganzen Sachen befassen, die wird versuchen, das zu verbessern, wenn das möglich ist. Also das sind die Hauptaufgaben und was sie auch gewährleisten soll, sind, dass im P-Vote da die Anträge selber gestellt werden, dass sie den gleichen Anforderungen entsprechen, wie Anträge an die Versammlung auch entsprechen müssen. Ja, dafür ist sie eigentlich zuständig. Nur bei P-Vote hat sie halt die Traktandierungshoheit, an der Versammlung aber nicht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist also dieser Vorwurf, dass mit dieser Antragskommission die Statutenänderungen in die Hand von einer Kommission gelegt haben, falsch. Also es geht da wirklich nur um die Qualitätssicherung unserer Arbeit.
Genau.
Das hört sich doch interessant an.
Es geht eigentlich darum zu vermeiden, dass wir am Schluss 50 konkurrierende Anträge haben, die alle fast dasselbe wollen, aber nicht genau dasselbe und die Leute, nur weil die Leute nicht miteinander reden, haben wir nachher 10 oder noch mehr Anträge, die ungefähr das gleiche wollen zum Abstimmen. Wenn man die Leute dann zusammenführt, dann können die effektiv zusammenarbeiten und noch etwas Besseres bringen, was die Partei auch schneller voranbringt.
Wenn ich mir das so anhöre, ist das natürlich eine Riesenmenge an Posten. Wie sieht es eigentlich mit der Zahl der notwendigen Personen, die sich da engagieren müssen, aus?
23 ist das Minimum, so wenn ich mich richtig entsinne.
Dann müssen wir also dringend noch Leute suchen, die sich auf nationaler Ebene für die Piratenpartei engagieren.
Vor allem für den Vorstand, da haben wir am wenigsten Leute, die sagen, ja, mache ich. Also ich denke, Antragskommission kann auch ein Vorstand mit rein. Die, die sich ausschließen, sind eigentlich der Vorstand, die GPK und das Schiedsgericht. Die schließen sich gegenseitig aus. In die Antragskommission kann jeder rein, auch wenn er der Präsident der PPS ist.
Vielen Dank, Meurer, für diese ausführlichen Informationen zu den bevorstehenden Änderungen, sofern sie natürlich von der PV angenommen werden. Ich hoffe, dass das alles glatt läuft. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei dir und der ganzen Arbeitsgruppe Star bedanken.
Ich würde gerne noch kurz anmerken, dass wir in letzten News noch ein ausführlicheres Gespräch mit der Arbeitsgruppe, die es ausgearbeitet hat, geführt haben. Und wenn jetzt jemand noch mehr Informationen haben will, dann hört er sich am besten die letzten News an, weil da gibt es noch mehr Informationen.
Nun gehen wir natürlich gleich weiter zu den Kandidaten. Wir haben heute mal einige Kandidaten eingeladen, hier in die News-Sendung, die schon den Hut in den Ring für den Vorstandswahlen geworfen haben. Wir von der AG Podcast haben uns eben überlegt, dass es sinnvoll ist, dass wir schon jetzt den Wahlkampf in einem gewissen Sinne lancieren, um bei den Leuten, auch bei den möglichen Kandidaten, das Interesse zu wecken, sich zu engagieren. Und da möchte ich eben die anwesenden Kandidaten oder Vorstandsmitglieder ins B fragen. Also wir haben hier Pascal Glohr, wir haben hier Cassandra Huppen, wir haben hier Simon Rupf. Fangen wir bei Pascal an. Er ist schon der bisherige Vorstandsmitglied, das schon, wenn ich mich richtig erinnere, seit Gründung der Piratenpartei dabei ist. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch Motivation, dich voll im Vorstand nationaler Ebene zu engagieren?
Ja, also das ist ganz klar. Also zuerst vielleicht ein bisschen etwas über mir, für die Leute, die mir nicht gut kennen und warum ich auch so komisch Hochdeutsch spreche. Also ich komme aus der französischen Seite von der Schweiz. Ich spreche eigentlich sehr gut Schweizerdeutsch und nicht sehr gut Hochdeutsch. Das ist auch etwas Interessantes. Aber zu deiner Frage, ja sicher bin ich noch motiviert. Es gibt noch ganz, ganz vieles zu tun. Man sieht auch positive Sachen. Unseren Einfluss in der Politik gibt es. Das ist faktisch da. Wir haben Sachen geändert. Ich bin überzeugt, wir müssen das unbedingt weitermachen.
Das tönt doch sehr interessant. Gehen wir gleich weiter zu Cassandra Huppen. Sie ist auch eine bisherige und will sie zur Wiederwahl stellen. Cassandra, auch an dich die Frage. Wie sieht es bei dir mit der Motivation aus? Willst du noch voll motiviert weiterarbeiten oder merkst du schon Ermüdungserscheinungen nach den Jahren im Vorstand?
Naja, Jahre sind es ja noch nicht. Ich bin ja erst seit der letzten PV im August im Amt und ganz klar sehe ich noch Motivation und denke, wir sind erst am Anfang. Die Nationalratswahlen waren mal ein Anfang, aber es muss weitergehen. Und ich glaube, den Grundstein schaffen wir halt mit dem neuen Vorstand.
Und jetzt noch kurz Simon Rupf. Du bist ja jetzt auf kantonaler Ebene im Zürcher Vorstand und willst jetzt in den nationalen Vorstand. Hast du dir das reiflich überlegt, dir solches Ziel, solche Arbeit zu setzen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt auch sogar noch in der GPK. Das bin ich ja übergangsmäßig geworden, damals, weil wir unbedingt noch jemanden brauchten und sich niemand beworben hatte. Also hatte ich dafür spontan an der PV dann gemeldet. Mein Ziel wäre es eben schon, dass ich in den nationalen Vorstand gewählt werde, dass ich jeweils einfach einen Vorstandsposten weitermachen könnte. Also wenn ich in den nationalen Vorstand gewählt würde, würde ich natürlich die Arbeit für den Zürcher Vorstand niederlegen dann. Das ist ja dann auch nach der PV, der nationalen PV, ist ja dann die Zürcher PV, da wird ja dann der Zürcher Vorstand erneuert.
Vielen Dank. Also das war ein kleiner Appetithäppchen für alle Zuhörer. Wir werden mit allen Kandidaten, auch diejenigen, die heute nicht die Möglichkeit hatten, hier anwesend zu sein, und da gibt es einige, werden wir sicher noch ein Interview führen. Wir werden mit allen Kandidaten für alle Posten hoffentlich Interviews führen und sie noch ausführlich befragen. Aber diese kurze Erwähnung sollte so als Appetithäppchen, als Anreiz sein, damit sich die Leute jetzt anfangen, Gedanken zu machen, wie sie Vorstand, wie sie GPK, wie sie Schiedsgericht oder wie sie auch die Antragskommission gern besetzt haben möchten, ob sie sich selber engagieren wollen. Gibt es noch irgendetwas, das die anwesenden Kandidaten und Vorstandsmitglieder in Spe vielleicht jetzt unter die Leute im Zusammenhang mit der kommenden PV bringen wollen? Pascal, gibt es noch irgendetwas, das du unbedingt mitteilen willst?
Ja, also eigentlich schon. Also ich möchte schon die AGS da bedanken für die Arbeit, die sie, die Antragskommission, da du vorher angesprochen hast. Da hatte ich an der letzten PV in Lausanne eine Umfrage darüber gemacht und das war wirklich so. Also die Idee ist, dass nicht ein Filter ist, aber mehr eine Hilfe, dass wir auch gute Anträge haben, die Sinn machen und keine Statutenkonflikten auftauchen und so. Wir hatten immer wieder in den Versammlungen Anträge, die wir nicht annehmen konnten. Nicht, weil sie nicht gut waren von der Idee, aber weil sie falsch oder schlecht formuliert waren. Und das fand ich ein bisschen blöd, dass das immer wieder passierte.
Ja, da hoffen wir natürlich alle auf Verbesserung, weil wenn die Statutenrevisionen, die Überarbeitung unserer internen Struktur besser laufen, profitieren wir alle davon. Da stimme ich dir vollkommen zu.
Genau.
Cassandra, hast du noch eine Mitteilung, was du loswerden willst?
Nein, ich habe vorher schon alles gesagt.
Das freut uns natürlich, dass wir so kompakt die Möglichkeit geben. Simon, hast du noch letzte Worte?
Wie ihr ja gehört habt, gibt es ja also noch recht viele Posten zu besetzen. Es wäre wirklich wichtig, wenn wir hier noch weitere Bewerbungen kriegen und sich Leute dafür melden würden.
Auf jeden Fall, das will ich ganz stark unterstützen. Die Diskussion um die Posten muss nun definitiv beginnen. Es ist etwas mehr als ein Monat bis zur PV. Ja, wir sollten uns ranmachen. So, ich übergebe nun wieder zurück an Rico. Damit wäre das Thema Neuwahlen des Nationalen Vorstands vorerst in dieser Sendung abgeschlossen.
Ja, wunderbar. Ich möchte da noch etwas kurz anhängen an unsere Hörer. Also wie wir gesagt haben, werden wir alle Kandidaten versuchen zu interviewen und vorzustellen vor der PV. Also wenn ihr irgendwelche heißen Fragen habt, die ihr unbedingt die einzelnen Kandidaten fragen wollt oder auch Fragen, die ihr euch nicht getraut habt zu fragen, schickt sie uns unter parrot.fm@piratenpartei.ch oder auf unserem Blog, im Kommentar, auf Facebook, was auch immer. Das kommt bei uns an und wir werden den Mut haben, die Leute genau das zu fragen. Ich möchte mich auch bei den anwesenden Kandidaten recht herzlich bedanken. Das war Pascal Glor, Cassandra Ruppen und Simon Rupf. Leider konnten wir nicht alle uns bekannten Vorstandskandidaten erreichen. Oder sie hatten heute einfach keine Zeit. Wir werden aber auch mit diesen Kandidaten ein Interview machen. Das sind Thomas Bruderer, Aaron Brülisauer, Jos Döckbrieder. Da spricht man ganz sicher nicht so aus. Bitte, Jos, hilf mir. Und Alexi Russell, auch das spreche ich sicher falsch aus. Entschuldigung. Falls wir Vorstandskandidaten vergessen haben, möchte ich mich dafür herzlich entschuldigen. Bitte meldet euch bei uns, damit wir mit euch ein kurzes Interview machen können und die Piraten an der kommenden PV eine Vorstellung von euch habt und euch eine Stimme geben könnt. Zum nächsten Thema, News aus der Partei. Wieso war auch bei uns am 18.01. der Server tot? Es war alles schwarz bei mir auf den Monitoren. Oder fast alles, nämlich bis 12.00 Uhr konnte ich wenigstens noch auf die Seite der Piratenpartei Deutschland zugreifen. Aber die ging 12 Uhr auch runter. Ist denn schwarz eine neue Modefarbe oder ist uns allen den Strom ausgegangen oder was ist hier eigentlich los?
Also so viel ich gehört habe, ist da jemand über ein Kabel gestolpert. Aber das ist auch nur ein Gerücht.
Nee, es war die Putzfrau, sie hat die Steckdose verwechselt.
Also Erklärungen gibt es also viele, aber in Tat und Wahrheit war es natürlich eine Protestaktion. Und das dürften jetzt wirklich alle mitbekommen haben, aber wir wollen es trotzdem nochmal kurz ansprechen. Was sind die Hintergründe?
Es geht um Supa und es geht um PIPA. Ganz lustig bei PIPA, PIPA steht für Protect IP Act, was wiederum ein Akronym für einen noch längeren Satz ist.
Bei lauter Abkürzungen natürlich die Links und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes, aber wir wollen trotzdem ein gewisses Licht darauf werfen. Interessant war, dass diese Aktion ein gewaltiges Medienecho ausgelöst hat. Also man hat wirklich überall darüber gesprochen. Viele wurden sich auch der Wichtigkeit dieses Netzwerkes online bewusst und wie wichtig die freie Kommunikation ist. Und ich glaube, rückblickend können wir wirklich von einem gewaltigen Erfolg sprechen. Vielleicht weniger dank der Piraten, mehr dank Wikipedia und der großen Beteiligten, aber nichtsdestotrotz. Was denkt ihr davon? Wie groß war der Erfolg?
Ich denke, man könnte es schon so zusammenfassen, das Internet hat sich gewehrt.
Ich denke auch. Also ich war erstaunt, wie breit das Medienecho ist. Und was mich speziell gefreut hat, dass eben auch, und jetzt nochmal eine Abkürzung, nämlich ACTA in Europa wieder zur Sprache kam, was ja so salopp gesagt das Pendant ist vom Ganzen. Und dass eben auch wieder breiter darüber berichtet wurde, was dringend notwendig ist.
Ja, das ist auch interessant. Wir lenken jetzt zwar ab von SOPA und PIPA, aber wir haben ja stopacta.info. Stefan Degen, der diese Plattform gemacht hat, der ist da eingetragen als Kontaktinfo und der hat mir vorhin gesagt, der bekommt jetzt seit ein paar Tagen 20 Mails pro Tag und hat gefragt, wer diese denn bearbeiten könnte.
Das Thema ist wieder ganz brandaktuell, das freut uns natürlich. Jetzt die Frage ist natürlich, die mich ganz besonders umtreibt, hat dieser Protest dazu geführt, dass man diese Gesetzesvorlagen nochmal überdenkt? Also ich habe gehört, dass in den USA ACTA, PIPA nochmal darüber diskutiert wird inhaltlich.
Nee, nur bei SOPA und PIPA. So ACTA müssen wir bei der Diskussion vielleicht getrennt behandeln. Es geht grundsätzlich um SOPA und PIPA und diese beiden Vorlagen, die sind tatsächlich verschoben. Und zwar, wie ich es mitgekriegt habe, auf nächstes Jahr. Und sie wollen das tatsächlich überarbeiten.
Aber was bedeutet das? Also jetzt nehmen wir es mal von einer anderen Position. Es gibt da Gesetzgebungsprozess, da werden Gesetze oder Gesetzestexte vorgeschlagen und dann kommt ein Medienecho oder eine Protestwelle. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn Protestwellen eigentlich so diesen Gesetzgebungsprozess unterbrechen können? Das ist ja eigentlich nicht so gedacht. Die Parlamentarier sollten ja eigentlich unabhängig entscheiden. Ist euch das nicht ein bisschen komisch?
Grundsätzlich, wenn man es so formuliert, wie du es formuliert hast, regt das schon zum Nachdenken an. Aber ich glaube, einer der Gründe, dass das jetzt so rausgekommen ist, ist halt schon, dass dieses Gesetz grundsätzlich unter Druck der MPAA und der RIA, also die Vertreter der Musik- und Filmindustrie in den USA, dass das aufgrund deren Druck erstellt wurde. Und es wurde ja auch etwas später bekannt, dass die auch finanziell gedroht haben, wir bezahlen dir nichts, wenn du nicht für diese Vorlagen bist.
Das bringt mich dann wirklich zum Nachdenken, weil man kann ja argumentieren, dieser Meinungswandel, den gewisse Senatoren und Abgeordnete jetzt durchgemacht haben, ist ja keine andere Meinungswandel, weil sie eben um ihr Amt fürchten. Also sie haben Angst, abgewählt zu werden. Vorher hatten sie Angst, abgewählt zu werden, weil sie eben keine Unterstützung von der Content-Industrie bekommen. Jetzt ändern sie ihre Meinung, weil sie Angst bekommen, dass sie keine Unterstützung von den Wählern bekommen. Ist da nicht etwas grundsätzlich schief, wenn nicht mehr über gute Gesetze, sondern nur noch darüber nachgedacht wird, welchen Erfolg man mit Gesetzen bei Wahlen hat?
Kann man nicht auffragen, ob es nicht eine Diskrepanz gibt zwischen der Demokratie in diesem Land, wie sie sein sollte und wie sie heute tatsächlich ist?
Definitiv.
Natürlich. Die USA ist ja auch nicht in dem Sinn eine klassische Demokratie, sondern es ist eine Republik.
Funktioniert natürlich anders.
Sie behaupten natürlich, eine gute Demokratie zu sein.
Habt ihr wirklich das Gefühl, dass das nur in Amerika so ist? Glaubt ihr nicht, wenn das Gleiche hier so passiert, dass unsere Politiker sehr ähnlich reagieren?
Das haben wir jetzt gerade in Deutschland gesehen, wie da plötzlich von der CDU-Seite her kam, ja, dass eigentlich SOPA eine ganz gute Idee sei und dass man das trotzdem auch in Deutschland sich überlegen müsste, so etwas umzusetzen.
Zum Glück aber eine Partei und es gibt Gegenstimmen.
Das habe ich auch gelesen, dass in der CDU, CSU da widersprochen wird.
Es gab ja auch hämische Tweets darüber, dass die ja nichts vom Internet verstehen und sowas. Also auf Twitter gab es zum Beispiel auch schon Reaktionen darauf.
Also es ist sicher so, dass die zum Teil vielleicht nicht so viel vom Internet verstehen. Das müsste ja eben genau an Piraten zum Beispiel liegen, dass wir denen das erklären, dass wir das für sie verständlich machen. Weil es bringt ja nichts, wenn wir einfach nur sagen, hey, ihr habt keine Ahnung, hört auf, lasst uns in Ruhe. Weil das sind ja trotzdem die, die Gesetze machen und die wollen natürlich versuchen, auch unsere Themen anzusprechen.
Man könnte es mit einem freien Zitat an Bertolt Brecht machen. Armes Land, das Proteste hat. Und sagen, nee, armes Land, das Proteste braucht.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort zu diesem Thema. Das nächste Thema, das wir haben, ist die Gründung der Bezirkssektion Piratenpartei Winterthur. Michael, das kommt von dir und zusätzlich weiß da auch Simon Rupf Bescheid. Michael, um was geht es da genau?
Simon Rupf kann uns da aus erster Hand sagen, er war intensiv daran beteiligt, eben die Gründung der Bezirkssektion Piratenpartei Winterthur. Das ist auf Kommunalebene, auf eben Bezirksebene, die erste Sektion der Piratenpartei Schweiz. Witzigerweise bildet sich die Piratenpartei im Gegensatz zu allen anderen Parteien von oben nach unten. Wir haben ja zuerst die nationale Partei gegründet, dann die kantonalen Sektionen und jetzt kommt es erstes Mal zur Gründung einer Bezirkssektion. Das war eben Donnerstag, den 26. Januar. 10 Personen waren anwesend, also fast so viele wie bei der Gründung der Piratenpartei Zürich. Also ich würde sagen, ein großer Erfolg. Und da möchte ich gleich zu Simon Rupf weitergeben. Wie war das eigentlich für dich? Du warst ja intensiv daran beteiligt. War es ein Erfolg?
Ich würde sagen, es war ganz okay. Es waren so viele Leute etwa da, wie ich das erwartet hatte. Ich habe das Protokoll geschrieben eigentlich hauptsächlich und die Sitzung selbst wurde von Marc Weckerling geleitet, der ja bereits seit bald 2 Jahren bei uns in Winterthur im Gemeinderat ist.
Du sprichst es an, Marc Weckerling ist im Gemeinderat. Wieso wurde eigentlich dies gegründet? Ich habe immer wieder gehört, es ging darum, eigentlich die Basis einzubinden. Ist das wirklich notwendig? Ist das ein Bedürfnis gewesen, diese Struktur aufzubauen?
Also ehrlich gesagt war das hauptsächlich auch ein Bedürfnis von mir und von Marc Weckerling. Es ist so, dass er ja im Gemeinderat sitzt und dementsprechend da natürlich zu allen möglichen Themen Stellung beziehen muss oder sollte. Er kann sich ja nicht nur auf die Piratenpartei-Themen konzentrieren, weil dann könnte er fast nichts sagen im Gemeinderat. Deshalb haben wir halt oftmals dann halt uns zusammengesetzt und Entscheidungen versucht zu treffen. Wir haben uns oft auch versucht, an Stammtischen mit den anderen Mitgliedern zu beraten, was man zu einem Thema machen könnte oder wie man da abstimmen sollte, wie die Piratenmeinung dazu wäre. Ja, das war halt manchmal etwas problematisch, weil das zum Teil unter ziemlichem Zeitdruck passiert und die Stammtische ja nur alle 4 Wochen sind. Und oft hat dann Marc halt einfach nach seinem eigenen Gewissen entschieden und man war sich gar nicht sicher, haben die Piraten dazu überhaupt Meinungen? Wie kommt das dabei raus? Bis jetzt hat es, soweit ich weiß, noch keinen Widerspruch oder größeren Widerstand gegeben, irgendwelche Entscheidungen von Marc, aber wir möchten natürlich verhindern, dass es mal zu so etwas kommt. Und die Idee wäre schon, dass er sich dann mehr absprechen kann oder besser absprechen kann mit unseren Mitgliedern halt und dass wir deshalb eben eine schnelle Reaktionszeit haben.
Wie sieht nun die Struktur der Bezirkssektion Winterthur aus? Wie organisiert ihr euch? Vorstand, wie sieht es aus?
Der Vorstand muss mindestens aus 3 Mitgliedern bestehen. Es wurden heute 4 Personen gewählt. Dann gibt es durch die Piratenversammlung, wie bei den anderen Piratenparteien und Sektionen auch. Zusätzlich gibt es noch das sogenannte Parley. Das ist eigentlich ein aufgewerteter Stammtisch. Die Idee beim Parley ist es, dass man gewisse Entscheidungen auch an einer solchen Versammlung treffen kann, die aber nicht ganz so umfassend ist wie eine Piratenversammlung, eine Vollversammlung. Zum Beispiel eine Vollversammlung muss man ja etwa 2 Wochen im Voraus ankündigen und die Traktanten müssen eine Woche vor der Versammlung eingereicht werden. Ein Parley kann innerhalb von einer Woche bereits organisiert werden. Die Idee war da wirklich einfach, dass wir eine Art Stammtisch haben, der etwas auch entscheiden kann, im Gegensatz zum Stammtisch selbst, der komplett unverbindlich bleibt.
Wollt ihr da damit die Basisdemokratie stärken, indem das wirklich einfache Strukturen, unkomplizierte Kommunikationswege möglich sind?
Ja, und auch vor allem rasche Kommunikationsmöglichkeiten.
Das ist ja natürlich auf lokaler Ebene notwendig. Also ich sehe das auf der nationalen Ebene, da haben wir immer sehr lange Latenzen, bis irgendetwas mal in Bewegung kommt. Das ist ja auf Gemeindeebene nicht so möglich.
Es ist auch so, ich bekomme das ab und zu mit. Marc Weckerling ist ja in der Fraktion mit der grünliberalen Partei im Gemeinderat. Oftmals bekommt er von denen oder auch von anderen Parteien Anfragen, ob er unterstützen würde bei irgendeiner Motion, eine Initiative, die sie machen. Oft wollen die dann relativ rasch das wissen. Also mit relativ rasch meine ich, die wollen das teilweise innerhalb von 1-2 Tagen wissen. Und meistens können wir es wenigstens auf eine Woche etwas strecken. Also könnte man das dann über ein Parley entscheiden. Ansonsten müsste man dann jeweils einen Vorstandsentscheid machen. So könnte man einfach auch bei solchen Sachen mitmachen, weil das ist einfach eine Gelegenheit, wo man dann bei einem Thema dabei ist. Man ist einfach namentlich dann auch erwähnt.
Das hört sich doch gut an. Man sieht, die Piratenpartei macht in ihrer Organisation Fortschritte. Gibt es noch irgendetwas, das ich vergessen habe bei dieser Bezirkssektion?
Mir kommt spontan nichts in den Sinn.
Dann wünschen wir natürlich den neuen Vorstandsmitgliedern herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass wir in die Shownotes noch einige schöne Bilder und die Namen aller Vorstandsmitglieder einfügen können. Dann gebe ich zurück an Rico.
Herzlichen Dank. Kommen wir zum nächsten Thema Block, News aus der Politik. Dort haben wir Neuigkeiten von der Buchpreisbindungsfront mit dem deprimierenden Titel »Der Schlamassel geht weiter«. Döni, ich nehme an, das kommt von dir.
Das kommt tatsächlich von mir. Also man kann wirklich sagen, vom einen in den nächsten Schlamassel, diesmal eben ein Gesetz in der Schweiz, die Buchpreisbindung, wir haben ja schon mehrfach darüber geredet. Es gibt auch eine Ausgabe von Im Fokus, wo ich verschiedene Personen, auch Nationalräte, befragt habe, was sie dazu denken. Und es gab jetzt in dieser Woche einen neuen Beitrag in der NZZ aufgrund einer Rede oder einer Vorstellung des Gesetzes vom Bundesrat, der da eigentlich die Position vertreten hat, dass die Buchpreisbindung nur für den gewerblichen Import gilt. Das heißt, wenn jetzt jemand privat übers Internet im Ausland Bücher bestellt, dass dann eigentlich keine Buchpreisbindung existiert. Das wird dann natürlich definitiv den Schweizer Buchmarkt kaputt machen.
Wobei sich natürlich fragt, ob die Interpretation des Bundesrates richtig ist.
Das ist natürlich die Frage und da dreht sich die Frage vor allem darum, was denn zählt, ob der Wille des Parlaments zählt oder ob der Wortlaut des Gesetzes zählt. Normalerweise ist es nicht so eine Sache, weil es kam schon oft vor, dass das Bundesgericht bei Unklarheiten dann auch tatsächlich die Protokolle angeschaut hat, bei den Verhandlungen daraus gefolgert hat, wie es gemeint war. Nur in dieser Situation jetzt wurde das Referendum ergriffen und das Volk wird über haargenau diesen Text befinden. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob man auch beim Volk davon ausgehen kann, dass sich das Volk bewusst ist, was im Protokoll steht und worüber verhandelt wurde oder ob man da jetzt sagen muss, das Volk hat es genau so angenommen und so ist es auch gemeint.
Das ist wirklich schwierig. Letztlich müssen das dann die Gerichte entscheiden. Aber ich habe mir eben den Text eben noch genauer angesehen und da steht eben der Passus, worauf sich eigentlich dieses Gesetz bezieht. Und das ist in erster Linie in der Schweiz verlegte Bücher. Zweitens ist es gewerblich importierte Bücher. Und drittens ist es oder in der Schweiz gehandelte Bücher. Jetzt die Interpretation des Bundesrates geht dahin, dass das eben auf Bücher, die importiert werden, nicht zutrifft, die privat importiert werden. Nun frage ich mich, aber was ist mit Büchern, die zwar privat, also nicht gewerblich importiert werden, aber dennoch in der Schweiz gehandelt werden, auf die trifft die Buchpreisbindung dann trotzdem zu. Also eben auch für mich ist es nicht ganz klar, ob der Text tatsächlich eindeutig ist.
Ich will dazu noch sagen, wenn du natürlich Bücher in Anführungszeichen privat importierst und dann trotzdem verkaufst, war es ja faktisch ein gewerblicher Import.
Das stimmt auch wieder. Nee, wir sehen ganz klar, da gibt es ein Schlamassel.
Also es ist einfach nochmal ein Punkt mehr, der für mich jetzt dagegen spricht, weil halt die Vorlage offenbar nicht so ausgereift ist, wie sie sein sollte.
Das Ganze ist extrem verwirrend und ich denke mir, da gibt es noch einen größeren Diskussionsbedarf und genau da können wir helfen. Nämlich am kommenden Sonntag, am 29. Januar um 20.30 Uhr im Mumble findet ein virtueller Stammtisch statt zum Thema Buchpreisbindung. Also liebe Leute, klickt euch ins Mumble ein um 20.30 Uhr für den virtuellen Stammtisch.
Wie ihr da hinkommt, könnt ihr in den Shownotes nachlesen.
Auf jeden Fall mit einer Zeitmaschine.
Wenn ihr einen Fluxkompensator habt.
Wieso eine Zeitmaschine?
Weil ich irgendwie annehme, dass dieser Podcast erst am Sonntagabend veröffentlicht wird.
Ich habe mich ja jetzt selbst unter Druck gesetzt, dass das schnell geht. Und sonst braucht ihr wirklich den Fluxkompensator. Kommen wir zum nächsten Thema, News aus aller Welt. Ich bin über einen Artikel gestolpert, der mich sehr interessiert hat. Das ist Open Data Portal in Frankreich wurde eröffnet. Wenigstens die Beta-Version. Und ich fand das sehr spannend, weil ich noch nie etwas von dieser Initiative gehört habe. Nachträglich habe ich auch festgestellt, das ist eine riesen Bildungslücke, da es nämlich diverse Länder in Europa gibt, auch weltweit diverse Länder, aber in Europa ist momentan Belgien, England, Island, Irland, Italien, Moldawien, Holland, Norwegen, Österreich und Spanien bereits dabei und noch ein paar kleinere regionale Initiativen. Der Clou dran ist eigentlich, dass die Daten der Regierung veröffentlicht werden und zwar in einem maschinenlesbaren Format. Ich bin da mal so über die Einzelheiten der Länder rübergesurft und habe da ein bisschen herumgeschnüffelt. Und das war äußerst interessant. Auch die Daten sind problemlos in irgendeine Tabellenkalkulation, Datenbank oder sonst was zu importieren. Man kann so seine eigenen Statistiken daraus machen und ich fand doch einige sehr spannende Sachen. Hab mich dann auch weiter interessiert, dachte, naja, mich interessiert nur zweitrangig, was irgendwo in Holland passiert. Dachte, so etwas gibt es auch garantiert in der Schweiz, da wir ja immer die großen Vorbilder sind. Bin auf die Seiten der Schweizer Behörden gegangen und nirgends etwas gefunden. Außer eine Übersichtskarte, die ich gefunden habe, die wir auch in den Shownotes drin haben, wo die Schweiz leider ein großer weißer Fleck ist. Wieso haben wir so etwas nicht in der Schweiz? Brauchen wir so etwas eigentlich nicht? Was sagt ihr dazu?
Vielleicht als Info, was wir haben in der Schweiz, bevor wir drüber reden, was wir nicht haben. Wir haben in der Schweiz eine parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Das ist eine Gruppe von Parlamentariern, von Nationalparlamentariern. Und die haben sich zusammengeschlossen, um digitale Nachhaltigkeit zu thematisieren. Und da ist in letzter Zeit das Thema Open Government Data tatsächlich gewesen. Es wird also von der Gruppe vom Parlament thematisiert. Und sehr erfreulich, am 19. Januar dieses Jahres hat sich der Verein opendata.ch gegründet. Und dem geht's auch darum, Open Data und Open Government Data in der Schweiz realisiert zu sehen, wie sie selber schreiben.
Sind wir da dabei?
Es gab letzte Woche einen Antrag an den Vorstand und wir werden Dienstag darüber entscheiden.
Dann bleibt aber noch die Frage offen, brauchen wir das?
Ja.
Definitiv. Es ist ja nicht so, dass da nichts wäre. Also es gibt eine ganze Menge offener Quellen jetzt von staatlicher oder auch besonders von universitärer wissenschaftlicher Seite. Da kann ich aus dem Nähkästchen erzählen. Also es ist nicht so, dass die Schweiz ein weißer Fleck ist. Das Problem ist einfach, dass diese Daten nur mit entsprechendem Wissen und mit entsprechendem Know-how überhaupt zugänglich und nutzbar gemacht werden. Und da kann man viel machen. Also man kann viel machen, Informationen, die eben in irgendeiner Form vorhanden sind, den Leuten einfacher zugänglich zu machen. Also sei es nur schon, dass man Formate, offene Formate verwendet, dass man die Zugänglichkeit, die Kapazitäten, die Anzahl Menschen, die sich dafür interessieren, findet.
Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man Daten zur Verfügung stellt oder ob man Daten so zur Verfügung stellt, dass sie dann auch brauchbar sind oder verwertbar.
Genau, da ist sicher noch viel Handlungsbedarf, aber gerade im universitären, im wissenschaftlichen Bereich gehört es zum Ehrenkodex, dass man seine Daten offenlegt, dass man Sekundärstudien zulässt, eben zu Verwaltungen zu gehen und statistische Daten zu bekommen, ist anonymisiert natürlich alles unter den Bedingungen des Datenschutzes, selbstverständlich, ist heute auch keine großen Probleme, weil eben viele Verwaltungen sehr daran interessiert sind, dass Leute diese Analysen machen, dass sie sich mit den Daten auseinandersetzen, weil die Verwaltungen haben oft gar keine Zeit, sich eingehend mit ihren angesammelten Daten zu befassen. Und da ist es natürlich fantastisch, wenn Leute in gewissem Sinne Hobbyarchäologie oder Data Mining betreiben und damit einen Mehrwert schaffen.
Ja gut, aber das ist ja wirklich kein Problem. Also diese Daten, die müssen ja nicht groß aufbereitet sein, die müssen irgendwie im CSV-Format oder sonst irgendwas abgelegt werden auf eine Webseite. Also das ist eine Sache von 10 Minuten. Ich finde das ein bisschen eine Ausrede, dass die zu wenig Zeit haben, die Daten dementsprechend aufzubereiten. Also das kann jetzt absolut jedes System.
Die Realität sieht leider wirklich manchmal so aus, dass statistische Daten als PDF angeboten werden und der Nutzen davon ist natürlich schon sehr klein.
Genau, es ist dann eben das technische Know-how, das fehlt, es im richtigen Format, in der richtigen Formatierung herauszugeben.
Du sagst, das Hauptproblem ist eigentlich, dass wir unseren Behörden beibringen müssen, wie man einen Export in ein CVS-Format macht.
Und auch, dass sie es tun sollen.
Ich würde sogar sagen, das Problem ist, man muss den Behörden beibringen, was ein Export ist.
Ja, vielleicht auch das.
Wenn wir auf dieser Ebene anfangen müssen, dann haben wir wahrscheinlich ein ganz anderes Problem.
Ich würde es nicht so schwarz sehen. Es gibt durchaus Quellen und Möglichkeiten und auch in der Verwaltung bereits heute viele engagierte Beamte, viele engagierte Mitarbeiter, die sich bereit erklärt haben, da etwas zu tun.
Dann hoffen wir weiter, dass das schnell passiert und dass ich weiterhin meine Wochenende damit verbringen kann, da irgendwo meine Imports zu machen und versuchen, ob ich da irgendwelche großen Geheimnisse aus diesem Datensalat herauskriege. Zum nächsten Thema. Und das scheint auch so ein wahnsinnig wichtiges Thema zu sein. Momentan in den Medien geht das kreuz und quer, nämlich den Mega-Upload geschlossen hinter Gittern. Von wem kommt das?
Das ist von mir. Also ich habe das aufgenommen, weil es mich doch ein sehr interessantes Thema dünkt. Also Mega-Upload, die Organisation von, wie hieß der, Kim.com oder wie war sein Name?
Kim.com ist der Spitzname, Kim Schmitz, glaube ich, ist der richtige.
Ja.
Der richtige Name, Kim Schmitz, der wurde ja in Neuseeland verhaftet. Die Unterlagen, die Server von Mega Upload wurden beschlagnahmt und eben der Vorwurf gewerbsmäßige Unterstützung von Urheberrechtsverletzung. Jetzt, das ist eigentlich schon eine interessante Meldung an sich, für uns Piraten sicher auch von Interesse, weil eben wir an einer Änderung des Urheberrechts interessiert sind, aber trotzdem konfrontiert sind eben mit Leuten wie eben dieser Kim.com, der, ich würde es mal so formulieren, professionell davon profitiert, dass Leute Urheberrechtsverletzungen begehen. Und da stellt sich mir als Pirat natürlich schon die Frage, ist das nicht eine Grauzone, wo wir uns fragen müssen, ob das nicht letztlich unser Idealen eigentlich zuwiderläuft. Wir sind ja für ein freies Netz, für freien Informationsaustausch und nicht dafür, dass einzelne Leute parasitär von der Arbeit anderer profitieren. Wie seht ihr das?
Ich denke, da geht es sogar noch weiter, weil im Fall RapidShare zum Beispiel, die sorgen ja dafür, dass die aktuelle Gesetzgebung auch durchgesetzt wird. Also sie reagieren auf Anfragen, sie suchen aktiv nach urheberrechtlich geschützten Werken. Aber gehen wir jetzt davon aus, dass jetzt das Urheberrecht nach unseren Vorstellungen geändert wurde. Das heißt, man darf die Kultur frei tauschen. Wir gewähren aber ein 14-jähriges Schutzrecht für kommerzielle Verwendung. Ist es dann okay, was RapidShare macht? Beide tun eigentlich dasselbe, aber der eine Dienst hat einfach noch aktiv gefördert, dass Urheberrecht, also dass Kultur getauscht wird, und RapidShare fördert das nicht aktiv. Das ist der Unterschied der beiden Plattformen.
Ich bin irgendwie enttäuscht, weil meine Vorstellung vom globalen Internet ist, dass Informationen nicht kommerziell getauscht werden, dass eben nicht Informationen gehandelt werden. Und da muss ich sagen, das sind dann Unternehmen, sei es nun Upload in schlimmem Maße, RapidShare vielleicht in einem noch erträglichen Maße, trotzdem irgendwie Organisationen, ja, die mir Sorgen machen.
Du musst einfach bedenken, dass die ja einfach Serverkapazität zur Verfügung stellen. Das kostet Geld, solche Dienste anzubieten. Das ist vor allem neben dem Speicherplatz heutzutage natürlich die Datenleitungen. Da brauchst du gigantische Bandbreiten, die du benötigst, um solche Datenmengen zur Verfügung zu stellen. Jetzt bei RapidShare ist es so, dass sie sich das einfach als reine Dateitauschmöglichkeit anbieten. Und insofern ist es wirklich nicht explizit auf die Medien gerichtet.
Das kann ich nachvollziehen, aber wenn man sich natürlich die Reaktionen vieler dieser File-Hoster anschaut, dann war die Beschlagnahmung und die Verhaftung von Kim.com doch eine Erschütterung und viele dieser File-Hoster haben ihre Politik geändert. Und da kann jetzt böse Zungen behaupten, die hätten es nicht geändert, wenn sie nicht in irgendeinem Sinne gewusst hätten, dass das, was sie machen, nicht ganz koscher ist.
Das kann man ja auch ziemlich genau festlegen. Als anderes Beispiel, YouTube ist auch ein gigantischer File-Hoster und die konzentrieren sich ausschließlich auf Videodateien, also eigentlich genau das, was ja potenziell illegal ist. Warum hat YouTube kein Problem? Einfach, weil sie dafür sorgen, dass sie mit den Rechteverwertern gut zusammenarbeiten und dass, wenn die irgendwas gemolken kriegen, egal ob von Usern oder von halt eben Rechteverwertern, dass sie das dann untersuchen und gegebenenfalls sperren. Und das ist das, was RapidShare ja auch macht, was aber eben anscheinend Mega-Upload sich nie darum geschert hat.
Ein Unterschied ist natürlich auch noch, dass YouTube kein Geld verlangt, damit man die Inhalte konsumieren kann. Was ich aber auch sehr interessant finde, wenn man jetzt wegkommt von der Frage direkt, was bedeutet es, wenn es solche Plattformen gibt? Sollte das Urheberrecht tatsächlich so geändert werden, dass der Austausch von Kultur legal ist, dann würde sich sowieso alles ändern, weil es bräuchte diese Plattformen gar nicht mehr, um Kultur tauschen zu können, weil es würden dann wohl alle Peer-to-Peer verwenden, oder nicht?
Das ist sicher ein Punkt. Also wenn es legal wäre, aber natürlich in unserer Politik reden wir vom legalen Tausch im nicht kommerziellen Bereich.
Genau.
In einem gewissen Sinne, Urheberrechtsverletzungen würde es auch bei unserer Politik geben. Also wenn jemand kommerziell Urheberrecht verletzt.
Genau, jetzt ist nur die Frage, was ist eine kommerzielle Urheberrechtsverletzung? Wenn man schon nur RapidShare und Mega-Upload vergleicht, finde ich das sehr spannend, weil bei RapidShare habe ich das Gefühl, es ist in Ordnung, aber bei Mega-Upload das Gefühl, es ist wohl nicht so in Ordnung. Aber warum? Weil der Unterschied ist ja echt nur, was sie verbreiten als Gedankengut, warum man diesen Dienst verwenden sollte. Wie kann man das rechtlich unterscheiden?
Aber da kommen wir natürlich in das Problem rein. Wir haben den File-Hoster, der damit Geld verdient. Und derjenige, der eigentlich dieses File einem breiten Publikum zur Verfügung stellt, der macht es nicht kommerziell. Aber jetzt profitiert eigentlich der File-Hoster in einem gewissen Sinne von diesem nicht kommerziellen Verhalten. Eben, jetzt kommen wir wieder die Frage, wie unterscheiden wir kommerzielles von nicht kommerziellem Verhalten?
Ich möchte doch nochmals aufbringen, YouTube zum Beispiel verdient ja sehr viel Geld mit der Werbung, die sie einblenden. Und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es durchaus auch bei YouTube Dinge gibt, die eben halt jemandem gehören, die da nicht sein sollten oder sein dürfen nach der geltenden Gesetzgebung. Und die verdienen da trotzdem mit der Werbung Geld damit.
Ja.
Ja, und jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen und wir überlegen uns, wir sagen, es ist in Ordnung, über Werbung mit so Plattformen Geld zu machen, aber nicht über Premium-Accounts.
Oder wie wäre es eine Alternative? Man macht File-Sharing legal und schränkt einfach die Qualität von den übertragenen Files ein.
Ja gut, da kann man ja nicht gesetzlich vorschreiben, du darfst nur in dieser Qualität tauschen. Haben wir die Situation von heute, dann wird alles gelockt und angeschaut und werden Leute angezeigt, weil sie es trotzdem anders verbreiten.
Nee, aber man würde dann eigentlich Unterschied machen zwischen Qualität von File-Sharing, Filmen, Musik etc. und derjenigen Musik, die man über klassische oder über den kommerziellen Download bekommt. Und dann wäre eigentlich der kommerzielle Download ein Qualitätsvorsprung im Gegensatz zu dem, was man gratis bekommt.
Ich glaube nicht, dass es an der Situation von heute was ändern würde.
Naja, wahrscheinlich nicht. War ja nur eine Idee.
Ihr überseht dabei ja das Wichtigste, dass es gibt sehr wohl ein Geschäftsmodell, auch wenn man gratis Filme herunterladen kann. Weil das ist ja genau der Punkt. Es wurde ja in zahlreichen Studien, die unter anderem auch von den Urheberrechtsinhabern selbst in Auftrag gegeben wurde, immer wieder bewiesen, dass gerade die Leute am meisten Geld für Medien ausgeben, die Leute kaufen am meisten Filme, die auch am meisten herunterladen, weil das sind Liebhaber.
Das ist so, genau.
Ja klar, aber das sagt nichts darüber aus, wohin das Geld fließt. Also die Liebhaber geben zwar viel...
Nein, sie geben das Geld eben aus für physikalische Medien. Die kaufen am meisten DVDs, die kaufen am meisten Bücher, die kaufen am meisten CDs.
Ja, aber kaufen sie das am meisten, was sie am meisten konsumieren?
Darum geht's ja eigentlich nicht, weil du kannst ja in der ganzen Überlegung nicht sagen, wenn jemand so viel Geld pro Monat ausgibt, dass er, wenn er jetzt das weitere Werk herunterlädt, dass er, wenn er es nicht heruntergeladen hätte, das Geld dann dafür ausgegeben hätte. Also, verstehst du?
Ja, das ist das Problem. Ja, klar. Also eben, es sind wirklich so Was-wäre-wenn-Hypothesen.
Nein, es ist keine Was-wäre-wenn-Hypothese, sondern das wurde eben halt untersucht und das wurde eben widerlegt. Also es ist nicht so, dass jedes heruntergeladene Werk eine verlorene Einnahme ist. Im Gegenteil, wenn man es nicht herunterladen könnte, dann wäre diese Einnahme überhaupt nie entstanden.
Ja schon, aber natürlich, wenn ich was herunterladen, profitiert eine andere Person davon, indem dass ich mir die Werbung eines File-Hosters anschaue.
Bei Peer-to-Peer hast du keine Werbung, da profitiert niemand davon, da gibt jeder einfach gratis seine eigene Bandbreite her.
Liebe Hörer, ihr seht, wir sind uns da auch noch nicht hundertprozentig einig, was es ist, aber wir haben ja einen Riesenvorteil. Wir haben ja sehr viele Hörer aus der Piratenpartei. Wieso eigentlich? Ist mir immer ein Rätsel.
Habe ich mich auch schon gefragt.
Aber das hat ja auch den Vorteil, dass unsere Hörer helfen können. Also bitte schreibt uns, wie seht ihr File-Hosting-Geschichte? Wo seht ihr den kommerziellen Möglichkeiten, wie man das ausbauen kann und wie soll das Ganze gehen? Wird sicher ein sehr spannendes Thema. Wir werden wahrscheinlich dieses auch irgendwie umsetzen können, je nachdem, wie groß das Interesse ist. Vielleicht können wir mal einen virtuellen Stammtisch darüber machen oder das Thema in einem Fokus genauer ausleuchten. Ich möchte aber jetzt noch zu einer kleinen Empfehlung kommen für alle, die öfters Podcast hören, die wissen, wer Holger Klein ist. Er hat ein neues Podcast-Projekt Vrint. Wer spricht, ist nicht tot. Und er macht dort sehr spannende Interviews. Das letzte war mit Christoph Lauer. Christoph Lauer, den hatten wir auch schon mehrfach hier erwähnt, ist einer der Berliner Piraten und Holger Klein hat ihn zum 100. Tag in seinem Amt gefragt, wie er das Ganze sieht und wie das Ganze so abläuft und so weiter. Ist ein sehr spannender Podcast, auch zum Teil ein sehr ernüchternder Podcast. Trotzdem ist Christoph immer noch nach wie vor sehr motiviert, da weiterzumachen. Und wer das interessiert, der sollte da mal reinhören. Links etc. sind bei uns auf den Shownotes zu finden. Zum Abschluss noch ein ganz anderes Thema. Wir haben in den letzten 2 Wochen kein Feedback bekommen. Wir fühlen uns ganz alleine. Haben wir überhaupt Zuhörer? Und was denkt ihr, was können wir tun, um das zu klären?
Also wir könnten ja jetzt eine Hypnose starten und wenn sich dann niemand meldet, dann wissen wir, dass wir entweder schlecht im Hypnotisieren sind oder dass wir keine Zuhörer haben.
Ja, aber das hat ja scheinbar schon letztes Mal nicht funktioniert, oder? Da hast du ja Hypnose gemacht mit, was hast du dort gesagt?
Tu es. Nee, das waren die Aufzeichnungen vom CCC-Kongress und wir wissen ja nicht, vielleicht haben die nur wegen uns jetzt so viele Hits gehabt.
Ah, du meinst, der CCC existiert nur und ist nur so groß wegen uns.
Genau.
Also dann mach deine Hypnose.
Das war's schon. Also man muss gut hinhören, vielleicht 10-mal zurückspulen und nochmal hören, damit die hypnotische Wirkung kommt. Also einfach im Player so einstellen.
Dann kommen wir hier zum Schluss. Ich danke allen recht herzlich, dass ihr da gewesen seid, bei meinen Mitmoderatoren. Simon Rupf, vielen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss, Simon.
Vielen Dank auch euch.
Dann verabschiede ich mich von Michael.
Tschüss.
Und von Denis.
Tschüss.
Falls da draußen wirklich jemand ist, wünsche ich viel Spaß.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Du findest weitere Informationen zu diesen Themen in den Shownotes auf unserem Blog. Wir freuen uns sehr auf deine Kommentare und deine Bewertungen. Die kannst du uns zukommen lassen direkt auf unserem Blog unter parrot.fm via E-Mail an parrot.fm@piratenpartei.ch. Auf iTunes, via Twitter, auf Google+, auf Facebook, via Briefpost, via Rauchzeichen, via Trommelwirbel oder was dir sonst noch alles einfällt. Wir hoffen, dass du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt... Und der will auch noch sein Mist loswerden.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden. Parrot FM.